Die Gnade sei mit euch von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigtext, den ich für diesen Festgottesdienst zu Weihnachten ausgesucht habe, kommt aus Psalm 2, also der ganze Psalm 2. Darauf wollen wir jetzt hören. Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde dir zum Eigentum, zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf den Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Die Psalmen haben unsere Gemeinde in diesem Jahr besonders begleitet. Es war immer wieder ein Thema und immer wieder lautete das Thema Christus in dem Psalm. Wir hatten das bei der Gemeinde Bibelfreizeit, wir hatten das beim Bekenntnistag. Und es gibt einen Psalm, der im Neuen Testament sehr häufig zitiert wird und der auch Bezug auf die Menschwerdung, also auf Weihnachten nimmt, und das ist der Psalm 2, den wir gerade gehört haben. Und das Erste, was dieser Psalm deutlich macht, ist die Rebellion der Völker. Und ich habe euch das hier hingeschrieben, mein erster Punkt, die Rebellion der Völker und dann eine Frage dahinter, ein Kampf um Freiheit. Die Völker, die Reiche der Erde, die Menschen wollen Freiheit. Freiheit von Gott. Ja, dieser Vers 3, der drückt ihren Ruf nach Freiheit aus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wenn wir das Wort Freiheit hören, dann hat es doch für uns aber erstmal einen wundervollen Klang, oder? Dafür lohnt es sich doch zu kämpfen, sein Leben zu geben. Da kennt man alles den Film Braveheart, oder wahrscheinlich die Älteren, keiner mehr hier. Ihr könnt euch ruhig bekennen, der Film ist gut. Und ist es nicht die Szene am Ende, ja, wo Braveheart, also wo William Wallace dann unter Todesqual im Sterben nochmal ausschreit, Freiheit, und wir alle, das geht uns durch und durch. Ja.
Ja.
Bis zuletzt geht es um Freiheit. Dafür lohnt es sich zu sterben. Und haben wir nicht Verständnis für die unterdrückten Völker in dieser Welt, die für ihre Freiheit kämpfen? Wollen wir nicht alle frei sein? Nun, Freiheit ist gut und wichtig. Ich frage aber, was bedeutet Freiheit von Gott? Was bedeutet denn Freiheit von Gottes Herrschaft? Und ich gebe euch die Antwort vorneweg. Freiheit von Gott bedeutet Gefangenschaft. Die Freiheit von Gottes Geboten bedeutet, in Knechtschaft der Sünde zu leben. Es bedeutet, von seinen eigenen sündigen Begierden und von der sündigen Welt um dich herum regiert zu werden. Wir sehen das im großen Stil, wenn Herrscher, ja, von denen hier auch die Rede ist, wenn diese Herrscher und die Richter Gott und alles, was mit Religion zu tun hat, mit Glauben zu tun hat, loswerden wollen, dann kommt ein totalitäres Regime hoch. Ja? Dann herrscht Diktatur, dann ist der Mensch unterdrückt, in Gefangenschaft, wird kontrolliert. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Wir sehen es im Kleinen bei jedem einzelnen Menschen, der Gott und seine Gebote loswerden will, der dann einfach nur gefangen von seinen eigenen Begierden, von seinen eigenen Sünden ist. Die Bande Gottes, von denen hier die Rede ist, die sie loswerden wollen, die der gottlose Mensch zerreißen will, damit sind die Ordnungen, die Gebote Gottes gemeint, von denen in Psalm 1 schon die Rede ist, ja, Psalm 1 über das Wort Gottes. Das sind die Bande, die ihn davor bewahren sollten, in die Sklaverei der Sünde zu fallen oder vollends in die Sklaverei der Sünde zu fallen. Bei der Gemeinde Liebe Freizeit hat der Lars so ein schönes Bild verwendet. Es ist so, wie als ob der Mensch von einer Brücke gestürzt ist und da hält ihn noch ein Band. Und der Mensch in seinem Wahn tut nur nichts anderes, als an diesem Band herumzusehen. Er will das Band, was ihn gerade noch so hält, auch noch abschneiden. Indem der Mensch sich davon frei macht oder frei machen will, erlangt er also genau das Gegenteil von Freiheit. Er stürzt hinab, er kann nichts mehr dagegen tun. Nun, wenn Freiheit von Gott Gefangenschaft bedeutet, was bedeutet nach der Bibel definiert Freiheit? Und die Antwort, die die Bibel gibt, lautet: Freiheit bedeutet, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Seine Herrschaft anzuerkennen und ihn anzubeten. Ja, mit Gott, und zwar nur mit Gott, kannst du wahre Freiheit erleben. Und auch da gibt es ein schönes Bild, das habe ich von Hans-Peter Reuer. Wenn wir so von Freiheit, von dem höchsten Begriff von Freiheit denken, dann denken wir, oder vielleicht die Kinder, aber manchmal die Erwachsenen auch, von was? Man denkt mir dann, wenn ich richtig frei sein will, dann möchte ich gerne fliegen können, oder? Meine Mutter wollte aber unsichtbar sein, aber ich, ist doch klar. Ne? Also, man will fliegen. Und Gott kommt vorbei mit seinem Helikopter und sagt, spring rein, wir gehen fliegen. Und wir fliegen und fliegen und es ist so schön über die Berge und über die Wälder. Und wir erleben diese Freiheit. Und dann sagen wir irgendwann so, jetzt will ich aber richtig frei sein. Und springen aus dem Hubschrauber raus. Ja, das ist die Freiheit ohne Gott. Aber mit Gott können wir wirklich Freiheit erleben. Wie drückt sich die Rebellion gegen Gott aus? Der Psalm macht es deutlich, die Völker sinnen Nichtiges. Die Völker nutzen ihren gottgegebenen Verstand, ihre Vernunft, nicht um Gott zu erkennen, um eine Beziehung mit ihm zu haben, um an ihn zu glauben, ihn mehr kennenzulernen, mehr von diesem unendlichen, ewigen, großen, reichen Gott, damit sie diese Freiheit in ihm genießen können, sondern sie nutzen ihren Verstand, um nichtige, um gottlose, um sündliche Dinge zu ersinnen. Und um in ihrem Streben nach Nichtigem ungestört zu sein, versucht der Mensch, ein Gebot Gottes nach dem anderen loszuwerden. Denn diese Gebote halten ihn davon ab. In unseren Tagen und in unserem Land sind die gottlosen Menschen und allen voran ihre Führer dabei, Gottes Ordnungen bezüglich der Sexualität und der Familie und der Kindererziehung vollends aufzuheben. Das ist nur ein Beispiel, aber da sehen wir es eben ganz deutlich. Und es wird nicht nur aufgehoben, was Gott dazu sagt, sondern es wird ins Gegenteil verkehrt. Und der Mensch denkt dadurch, endlich frei zu sein. Ja, die sexuelle Revolution bedeutet doch was? Seid doch endlich frei. Da werdet ihr Freiheit erleben. Aber er schadet sich selbst. Nicht nur, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen ohne Gottes Gebote leiden und oftmals zerstört werden, sondern der Mensch häuft sich Gottes Zorn auf. Ja? Die Beziehung zu Gott in diesem nichtigen Streben des Menschen, die bleibt nicht unberührt. Gott ist das nicht egal. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Antwort auf die Rebellion der Völker. Und seine erste Antwort ist Spott. Selbst wenn sich alle Reiche der Welt zusammenschließen und vereint gegen Gott kämpfen würden, Gott steht so weit über ihnen, er ist so mächtig, dass ihre Angriffe, ihre Rebellion nur eins bewirkt: Gottes Spott. Der Himmel thront, der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Wir sehen das schon ganz am Anfang in der Bibel beim Turmbau zu Babel. Die Menschen versuchen einen Turm zu bauen und da ist es natürlich ein Bild für ihre antigöttliche Haltung, dass sie selber Gott sein wollen, dass sie dieses ihr nichtiges Leben leben wollen ohne Gott. Und dieser Turm soll so hoch sein, dass er bis in den Himmel reicht. Und im nächsten Vers lesen wir, Gott musste sich jetzt mal herunterbequemen. Lass uns mal runterschauen, was die dort unten machen. So ist das. Lachhaft. Aber Gott lacht noch aus einem anderen Grund. Nicht bloß, weil es absolut zwecklos ist, weil es absolut unmöglich ist, sich gegen Gott aufzubegehren. Gott spottet über die Rebellion der Menschen, weil er weiß, wo sie enden wird. Und zwar im Gericht. Im ewigen Gericht. Und da kommen wir zum zweiten Teil dieser Antwort Gottes auf die Rebellion. Er setzt einen König als Herrscher und als Richter ein. Ja, Vers 5. Die Reaktion. Dann wird er zu ihnen reden, ja, nach diesem Spott. In seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Doppelpunkt. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Und dann zu diesem König sagt er im Vers 8, er bitte von mir, so will ich die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wenn wir vom Sohn Gottes reden, dann denken wir zuerst an wen?
Das Kind in der Krippe.
Sehr schön. An Jesus. Ja? Genau, wenn wir vom Sohn Gottes reden, dann denken wir an Jesus. Und vielleicht denken wir dann noch, ja, auch wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ja, wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Im Alten Testament, beim Volk Israel damals, da war es so, dass sie, wenn sie vom Sohn Gottes hören, zuerst dachten an das Volk Israel als Ganzes. Das Volk ist der Sohn Gottes. Und als zweites an einen Stellvertreter des ganzen Volkes vor Gott, der sozusagen der adoptierte Sohn Gottes war, und das war der König. Wenn sie vom Sohn Gottes hörten, dann war es klar, das ist David. Das ist der Sohn Davids. Gott sagte zu David und zu seinen Nachfolgern, wir lesen das 2. Samuel 7, Vers 14, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und auch hier in Psalm 2, Vers 7, dieser Vers nimmt erstmal Bezug auf den König Israels. Mit seiner Krönung wurde er von Gott adoptiert und er wurde so zum Sohn Gottes. Und das Wort gezeugt hier im Vers 7, heute habe ich nicht gezeugt, das bezieht sich demnach auf die Krönung, auf die Intronisation des neuen Königs. In diesem Moment wurde der neue König von Gott als sein Sohn und stellvertretender Herrscher über das Volk Gottes bestätigt. Die Könige Israels, ja, das waren die Gesalbten Gottes, die waren dazu bestimmt, über das Volk Gottes zu regieren. Sie sollten das Volk gerecht richten und zum wahren Glauben an Gott führen. Sie waren dazu von Gott eingesetzt und Gott stand mit seiner Macht hinter ihrem Königtum. Und die heidnischen Völker, die sich gegen diesen israelitischen König auflehnten, sie lehnten sich damit gleichzeitig gegen Gott auf. Gegen den Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt. Und Gott wollte sie durch seinen eingesetzten König unterwerfen. Das war der Plan. Und zur Regierungszeit von David und auch noch seines Sohnes Salomos scheint dieser Psalm ganz gut zu passen, oder? Israel war ein mächtiges Königreich. Alle umliegenden Könige mussten ihren Tribut zollen. Aber nach Salomo, schon direkt nach ihm, ging es bergab mit der Macht der israelitischen Könige. Ja, schon direkt nach Salomos Tod, da spaltete sich das Land in zwei einzelne Reiche. Und dem gesalbten Nachkommen Davids, dem diese Verheißung galt, dem unterwarfen sich nicht mehr alle Stämme Israels, sondern nur noch zwei von 12. Juda und Benjamin. Das Reich schrumpfte also auf eine fast bedeutungslose Größe zusammen. Was war der Grund dafür? Nicht, dass Gott sein Wort nicht halten konnte oder dass er es nicht halten wollte. Es lag nicht an seiner Macht und Kraft, die dann vielleicht gefehlt hätte. Nein, die Söhne, seine Söhne, die Könige, wandten sich von ihm ab. Sie wollten, was wollten sie? Sie wollten ohne Gott regieren. Sie wollten nicht mehr Gott als ihren eigentlichen König über sich haben. Und nicht mehr Gott, sondern Macht und Reichtum wurden zu ihren neuen Göttern. Sie sollten dem Reich Bestand geben und die Herrschaft sichern. Ist doch klar, oder? Wenn ich genug Macht habe, wenn ich richtig reich bin, wer soll mir dann was? Dann werde ich diese Herrschaft ausführen. Aber tatsächlich war es so, dass diese Götzen zum Untergang des Reiches wurden. Aber obwohl es mit dem Reich immer mehr bergab ging, gab es noch Hoffnung. Es gab doch noch gläubige Leute und die hatten noch Hoffnung. Und wenn ihr euch jetzt an diese ganzen Filme erinnert fühlt, die im Fernsehen laufen, Herr der Ringe und so weiter, mit dieser Königssaga und Geschichte, hier kommt die eigentlich her, ja, aus der Bibel. Das Land ist am Boden, es siecht dahin, die Feinde kommen, aber es gibt noch Hoffnung. Manche Leute wissen, da gibt es diese Verheißung. Und noch gibt es ja einen Nachfolger Davids auf dem Thron. Ja, die Königslinie Davids, die war ununterbrochen. Das war was ganz Besonderes damals. Es war nur ein kleines Reich, aber wir haben noch diesen verheißenen Sohn Davids auf dem Thron. Aber dann wurde auch der letzte König abgesetzt und getötet. Und das ganze Volk ging in die Gefangenschaft. Die Königsstadt wurde zerstört. Nicht die Heiden und ihre Könige, wie wir es in diesem Psalm gehört haben, sondern das Volk Gottes und sein König wurden von Gott für ihre Rebellion gerichtet. Die Frage war nun, was sollte jetzt werden? Was wurde aus Gottes Versprechen? Ich lese uns ein paar Verse aus dem Psalm 89. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Psalm 89. Das ist der letzte Psalm im dritten Psalmbuch. Und dort wird genau diese Frage aufgeworfen. Und das ist ganz interessant. Ihr habt es ja gestern schon gehört. Ich fange mal mit Vers 4 an. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten, habe meinen Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen festgründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Jetzt springen wir mal zu Vers 29. Nochmal, auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade, mein Bund soll ihm festbleiben. Vers 31. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht in meinen Ordnungen wandeln, wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten, so will ich Schlussstrich ziehen und alles war's. Alles vorbei. Nein, hier steht, so will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen, aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Einmal habe ich in meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Und jetzt kommt eine Pause im Psalm, Selah, und jetzt geht es ganz anders weiter. Und doch hast du verstoßen und verworfen und bist zornig geworden über deinen Gesalbten. Du hast den Bund mit deinem Knecht preisgegeben und trittst seine Krone zu Boden. Du hast alle seine Mauern niedergerissen und seine Festungen in Trümmer gelegt. Und dann Vers 47. Wie lange, o Herr, willst du dich ständig verbergen? Soll dein Zorn wie Feuer brennen? Und Vers 50 noch. Wo sind, o Herr, deine früheren Gnadenerweise, die du dem David in deiner Treue zugeschworen hast? Dieser Psalm, ich habe es schon gesagt, bildet das Ende der ersten drei Psalmbücher. Insgesamt haben wir 5 Psalmbücher. In den ersten drei Psalmbüchern haben wir sehr viele Königspsalmen, so ähnlich wie der Psalm 2. Aber wir haben auch sehr viele Klagepsalmen. Es ist immer ein Hin und Her zwischen der Hoffnung auf den König und auf Gott und der Klage und der Verzweiflung. Und am Ende dieser drei ersten Psalmbücher scheint die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit zu bleiben. Aber wir wissen, es folgen ja noch 2 Psalmbücher. Und da gibt es dann eine interessante Veränderung. In den ersten 3 Psalmbüchern wird das Wort König, das heißt im Hebräisch Melech, im allgemeinen Sinn für Könige, aber auch für fremde Könige, dann auch für die Könige von Juda und Israel und für Gott als den König verwendet. Also das Wort König wird für alle möglichen Arten von Königen verwendet. In den letzten beiden Büchern wird es dann nicht mehr zur Beschreibung der Könige von Juda und Israel verwendet. Und in dieser Beziehung kommt es nicht einmal vor. Und so wird deutlich gemacht in dem Buch der Psalmen, so in dieser großen Linie, in der großen Aussage der Psalmen, dass Gott selbst der wahre König, der Herrscher ist. Er ist der, der herrschen wird. Aber von David und von dem König von Juda ist auch noch die Rede. Sie werden nicht mehr als König, als dieser herrschende König bezeichnet, aber mit zwei anderen Worten, nämlich als Knecht und als Gesalbter, also als Messias. Gott ist der König, aber sein Gesalbter, der Sohn Davids, wird dennoch eine wichtige Rolle in der Zukunft des Volkes Gottes innehaben. Und natürlich weisen diese ganzen Beobachtungen in den Psalmen, diese Entwicklung der Psalmen bis zu ihrem Ende, auf Jesus Christus hin. Christus in den Psalmen. Und zwar nicht mehr nur auf den Sohn David, sondern auf den Eingeborenen, den einzig geborenen Sohn Gottes. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, woher wissen wir nun, dass Jesus nicht mehr nur ein weiterer Nachfahre Davids war, ein weiterer Nachfahre in einer gefallenen und schon längst abgesetzten Königslinie? Woher wissen wir, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, der aufgrund seines Amtes, aufgrund seiner Aufgabe von Gott adoptiert wurde, so wie es ja damals üblich war mit den Königen. Zum Beispiel hätte das doch passieren können bei Jesu Taufe, wo Gott doch zu Jesus sprach aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Oder vielleicht hätte es auch passieren können bei seiner Geburt oder auch bei seiner Auferstehung, wo dann zum Beispiel dieser Psalm 2, Vers 7 zitiert wird. Heute habe ich dich gezeugt. Und es gibt sehr, sehr viele Stellen, die deutlich machen, dass Jesus nicht der leibliche Sohn von Josef und der adoptierte Sohn Gottes war, sondern der adoptierte Sohn von Josef und der leibliche Sohn Gottes. Ich möchte aber jetzt nur zwei Stellen erwähnen. Also keine Angst, wir haben es bald geschafft. Ich weiß, ihr seid da ein bisschen müde, aber versucht das nochmal mit nachzuvollziehen. Ich werde jetzt nur zwei Stellen nennen, die eben auch gerade mit diesem Psalm zu tun haben. Die erste Stelle, das ist aus dem Hebräerbrief, darum habe ich das heute auch lesen lassen, Hebräer Kapitel 1. Da wird diese Stelle, dieser Psalm 2, Vers 7 zitiert. Aber schon vorher wird deutlich gemacht, von wem hier die Rede ist. Ja? Kapitel 1, Hebräer 1, Vers 2. Er hat ihn in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Und ich sage da noch was über diesen Sohn. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und dann Vers 8 sagt er, dein Thron, zu diesem Sohn, den er gezeugt hat, vorher sagt er das, dein Thron, oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also dieser Sohn ist nicht nur der Sohn Davids, ist nicht nur ein Mensch, sondern er war schon vor seiner Geburt existent. Und dann zitiert Hebräer 1, Vers 13, Psalm 110, Vers 1, das ist die zweite Stelle, die ich dazu nennen möchte, denn auch in dem Psalm wird das schon deutlich gemacht. David selbst macht das deutlich. Psalm 110, Vers 1, ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. David selbst sagt, dieser mein Sohn, der da kommen wird, dieser verheißene König, der Rettung bringen wird, das ist eigentlich der, der über mir steht. Das ist mein Herr, das ist Yahweh. Und dann ist es hilfreich zu wissen, dass dieses Wort gezeugt nicht nur bedeutet, dass jemand geboren wurde oder gezeugt wurde, sondern es bedeutet auch, es nimmt Bezug auf eine gewisse Vorrangstellung. Damit wird deutlich gemacht, dass eine gewisse Person eine Vorrangstellung hat vor anderen. Ja, es ist eine Bestätigung. Gott ist nicht einfach nur ein Sohn Gottes, wie es David oder seine Nachfolger waren, auch nicht wie die Engel, wie wir in Hebräer 1 lesen, die ja eben auch an anderer Stelle Söhne Gottes genannt werden. Nein, Jesus ist der Sohn Gottes, weil er selber Gott ist. Er war schon vor seiner Geburt existent. Er ist der einzig Geborene, der eingeborene Sohn Gottes. Und wenn Psalm 2, Vers 7 im Neuen Testament verwendet wird, und das geschieht mindestens an 4 Stellen, dann geht es darum in erster Linie um die göttliche Bestätigung seines Königsamtes. Er ist der Sohn Gottes seinem Wesen nach, er ist aber nun auch der Sohn Gottes, weil er als König eingesetzt wird. Und jetzt komme ich nochmal zu unserem Psalm. Fassen wir den Psalm nochmal zusammen. Die Menschheit rebelliert gegen ihren Schöpfer, gegen ihren Herrscher und Gott. Ihre Rebellion ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Gott kann nur über sie lachen und spotten. Aber das ist eben nicht die einzige Antwort. Er antwortet auf ihre Rebellion mit Weihnachten. Er schickt seinen Sohn als König. Und sein Sohn wird die Könige und Fürsten der Welt und alle Menschen, die ihnen in der Rebellion gegen Gott gefolgt sind, richten. Mit eisernem Zepter zerschlagen, haben wir gelesen. Die Rede ist hier vom letzten Gericht, welches Christus vollziehen wird. Wir lesen darüber zum Beispiel im Neuen Testament, 1. Korinther 15, Vers 25. Denn er, eben Jesus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Aber als der Sohn Gottes als Mensch zur Welt kam, eben Weihnachten, dann kam er nicht als dieser herrliche König und mächtige Richter. So wie wir es gestern schon gehört haben. Er kam in Niedrigkeit. Bethlehem, der Ort hat es schon angezeigt. Die Krippe noch viel mehr. Die Antwort Gottes auf die Rebellion der Menschen ist das Gericht. Ja, aber sie ist auch die Gnade. Der Sohn Gottes kam als Richter, aber er kam auch als Retter. Und auch das wird im Psalm 2 schon angedeutet, und zwar mit dem letzten Vers. Da steht, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Er wird Gericht üben, aber die werden wohl sein, das heißt, die werden gesegnet sein, die werden gerettet sein, die sich bei diesem herrlichen König bergen. Bei diesem mächtigen Richter bergen, die ihre Zuflucht bei ihm suchen. Und das wäre natürlich völlig unlogisch, bei einem Richter Zuflucht zu suchen. Bei dem, der kommt, um Gerechtigkeit zu sprechen, der nicht kommt, um dich für deine Sünde zu verurteilen. Bei diesem Richter Zuflucht zu suchen, wäre völlig unlogisch. Wenn dieser verheißene König und Richter nicht zuerst in Niedrigkeit gekommen wäre, als der Knecht. Wenn dieser König nicht die Schuld der Rebellion der Menschen auf sich genommen hätte und die Strafe dafür am Kreuz getragen hätte. Wenn dieser König nicht von den Toten auferstanden wäre und von nun an zu Rechten Gottes zu sitzen und zu regieren. Dieser mächtige König, der die Menschen für ihre Rebellion gegen Gott richten wird, der ist eben auch zu ihrer Rettung gekommen. Weil er den Zorn Gottes getragen hat, befreit er jeden, der auf ihn vertraut. Der unter dem Kreuz Christi Bergung, der Zuflucht sucht, den befreit er aus der Gefangenschaft der Sünde und den befreit er aus dem gerechten Gericht Gottes. Und damit komme ich noch zum ganz kurzen dritten Punkt. Da habe ich genannt, wo wahre Freiheit zu finden ist. Und die Antwort habe ich euch gerade gegeben, bei Christus. Demütige dich unter den Sohn Gottes, um diese wahre Freiheit zu finden. Und ich schließe mit zwei Anwendungen. Die erste Anwendung, die ich euch mitgeben will, widersteht dem Sog der Welt. Widersteht dem Sog der Welt. Warum toben die Heiden und da sind die Völker nichtiges. Warum? Ist doch völlig sinnlos. Gegen diesen mächtigen Gott, warum? Wir fragen uns, warum?
Und viel mehr fragen wir uns noch, warum, wenn wir sehen, wie dieser mächtige Gott sich gnädig und barmherzig gezeigt hat, wie er segnen will. Er hat der Welt bewiesen, durch Weihnachten, durch Ostern, dass er treu ist, dass er gnädig ist, dass er retten will. Warum kann die Welt nur diese Rebellion weiterführen? Und in diesem Warum gefragt, sollten wir aber auf uns selbst achten. Nämlich darauf, dass wir uns nicht von diesem Freiheitsdenken, von diesem Freiheitsstreben der Welt beeinflussen und anstecken lassen. Das passiert nämlich sehr schnell. Die Welt gibt uns eine ziemlich billige Definition von Freiheit. Sie preist sie uns an und sie lautet: Wenn du machen kannst, was du willst, dann wirst du wirklich frei sein. Und wisst ihr was? Diese billige Definition, die zieht uns, ja? Die ist schön für uns, die klingt gut in unserem Ohren. Wenn du machen kannst, was du willst, dann wirst du frei sein. Und so denken wir: Ach, wenn ich endlich machen könnte, was ich will, dann hätte ich all diese Lasten in meinem Leben nicht mehr, oder? Dann wäre ich endlich frei. Aber das ist die billige Definition der Welt von Freiheit. Und wenn wir in diese Definition reinfallen, dann werden wir sehr schnell unser Glück in dieser vermeintlichen Welt suchen. Aber wisst ihr was? Wir sollten in diese vermeintliche Freiheit dieser Welt suchen. Nun wisst ihr, wie wir reagieren sollten darauf, auf dieses Angebot? Mit Spott. Wir sollten über diese Welt spotten. Wir sollten über sie spotten, weil wir wissen, wohin es führt. Ins Gericht. Aber wisst ihr was? Wir haben Angst vor dem Spott der Welt. Wir haben Angst, dass sie über uns spotten, weil wir so ein frommes Leben versuchen zu führen. Weil wir eben diese Freiheiten, die uns die Welt anbietet, ablehnen. Und weil wir Angst haben vor dem Spott der Welt, fangen wir dann auch an, lieber nach dem Nichtigen zu suchen und zu trachten und beschäftigen uns den lieben langen Tag lang mit diesen nichtigen, vergänglichen Dingen. Unsere Karriere, unser Ansehen, materielle Dinge, Zerstreuung. Das ist uns wichtig. Das beschäftigt uns und nicht Gott und sein Wort. Also widersteht diesem Sog der Welt. Fallt nicht auf diese Verheißung der Welt ein. Dass ihr frei sein werdet, wenn ihr einfach nur machen könnt, was ihr wollt. Und damit komme ich zur zweiten Anwendung. Habe ich genannt, küsst den Sohn. Küsst den Sohn, das ist ein Zeichen der Unterordnung. Das bedeutet, ihn als König und Herrn anzuerkennen, ihm dienen zu wollen und sich ihm ganz und gar anzuvertrauen. Der Lars hat uns damals bei der Gemeinde Bibelfreizeit zwei Beispiele genannt, wo wir das mit dem Kuss, was es heute noch so gibt, wenn Menschen zum Papst gehen, dann müssen sie seinen Ring küssen. Dann machen sie damit deutlich, ich ordne mich dir unter. Oder wenn die Hehler oder Drogendealer zu ihrem Don, zu ihrem Paten gehen, dann müssen sie auch ihren Ring küssen. Ja? Der Pate 1 bis 3 könnt ihr euch nicht nochmal angucken, aber ihr wisst es jetzt. Ja? Küsst den Sohn, das ist ein ganz altes Zeichen, man ordnet sich ihm unter. Es bedeutet, ihm seine Sünden zu bekennen, Christus, und seinen Worten zu glauben. Er wird dich von den Fesseln der Sünde befreien. Und wisst ihr, was er noch machen wird? Er wird dich mit seinem Band, mit dem Band der Liebe festhalten. Und das bedeutet Freiheit. Das ist die biblische Definition von Freiheit. Wenn Gott dich mit dem Band seiner Liebe festhält. Jesus sagt zu uns, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Amen. Lasst uns jetzt als Antwort